zu einer neuen Folge von Web3 Next Level mit mir, wie immer, der Stefan. Hier ist der André. Schönen guten Morgen, mein Lieber. Grüß dich.
Guten Morgen, André. Hi.
Hi. Sollen wir heute mal über ein sehr unangenehmes Thema sprechen? Ein sehr unangenehmes.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Und zwar Steuern. Jetzt kann man, jetzt sagen wir, die einen sagen, okay, das ist jetzt nicht so unangenehm. Die anderen sagen, okay, das ist sehr unangenehm. Ich glaube, wenn wir über Dezentralisierung sprechen, Web3, Krypto, Blockchain und ähnliches, ist das ein sehr unangenehmes Thema, oder? Was denkst du?
Ich glaube, ich bin davon überzeugt, ja, weil es ist auch nicht alles so gut gelaufen, kann man sagen. Es ist für viele ein sehr leidiges Thema. Man hört es ja halt auch von außerhalb, oder es ist ja auch weit verbreitet, dass Deutschland das komplizierteste Steuersystem weltweit hat. Und das Krasse daran ist, dass selbst die Experten, die Steuerberater sagen, das ist so groß und so verwirrend und hat so viele spezielle Bereiche. Das soll jetzt kein Angriff sein, aber ein allgemeiner Steuerberater, der Steuerrecht studiert hat und die Steuern machen soll, selbst diese Person kommt an seine Grenzen und sagt, da gibt es so viele Kniffe und so viele Dinge, die man auch falsch machen kann, dass selbst die Steuerberater das Ganze nicht blicken. Und natürlich auch die kontrollierende Behörde, das Finanzamt, auch da eine Einzelperson damit völlig überfordert werde. Das heißt, wir brauchen einen Riesenapparat, um überhaupt dieses Steuersystem zu verwalten, weil es einfach so groß, so komplex ist. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist das natürlich auch schon ein unangenehmes Thema, oder auch der ein oder andere hat auch mit Thema Steuern vielleicht schon die ein oder andere unangenehme Erfahrung gemacht.
Ich würde es gar nicht als unangenehm bezeichnen, weil wir sind alle, ne, alle, die in Deutschland wohnen, sind ja steuerpflichtig. So, das heißt, wir müssen versuchen, bestmöglich, natürlich auch, wenn wir Gewinne oder halt auch Verluste, das wissen auch die wenigsten, dass man so auch Verluste in der Kryptowelt natürlich auch angeben kann, dieses dann in der Steuererklärung einfach sichtbar machen. So, und dieses sichtbar machen fällt halt unfassbar schwer, wenn man nicht sehr, sehr frühzeitig sich, bevor man eigentlich sich mit dem Thema Krypto beschäftigt, muss man sich eigentlich vorher mit dem Thema Steuern beschäftigen. Also was passiert denn, wenn ich tatsächlich meine 600% Gewinn dort gemacht habe? Und sich darüber Gedanken zu machen, was dann passiert. Weil Fakt ist auch, dass dadurch, dass die Blockchain eine öffentliche Datenbank ist, ist natürlich, dass dann auch die Steuerbehörden oder heute auch andere Behörden und halt auch gerade Banken natürlich logischerweise dort natürlich Einsicht haben. Weil es ist immer so ein bisschen der Trugschluss, dass ich dort nicht die Möglichkeit habe oder dass ich völlig anonym bin. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern am Ende des Tages muss ich KYC machen, also sprich, ich muss meine Identität nachweisen, dass ich der André bin. Das heißt, ich muss meinen Personalausweis in die Kamera halten, ich muss ein richtiges Bankkonto aufmachen bei meiner gewählten Bank, und dort habe ich die Möglichkeit im Endeffekt dann halt, ja, ich sag mal, Fiat-Geld, Euro, Dollar in Kryptowährungen zu tauschen. Und damit ist der Drops eigentlich gelutscht. Das heißt, ich bin sichtbar. Das heißt, mein Name ist zu einer Wallet dann halt auch verknüpft. Und danach, alle Daten, die ich danach mache, also sprich, die Versenden von Kryptos, vertauschen, wieder zurücktauschen oder, alle diese Informationen sind ab dem Zeitpunkt eigentlich mit meinem Namen verknüpft. So, und natürlich haben die Steuerbehörden da Einsicht rein, das ist doch klar, ja, mehr oder minder. Das sind natürlich, manchmal sind es nur Zufallsdinge, manchmal werden da aktiv natürlich auch Sachen gesucht, dafür gibt es auch Firmen, die nichts anderes tun, als diese Analyse zu machen. So, und das heißt, ich bin total gläsern und da durchsichtig in dieser Welt, was die wenigsten wissen. Und natürlich muss ich dann auch meine Steuern richtig versuchen anzugeben. Und dieses Versuchen stelle ich mal wirklich in Anführungsstriche, weil natürlich wollen wir das alles machen. Aber das ist nicht einfach, weil, wie du schon richtig sagst, sämtliche Steuerberater als auch die Steuerbehörden teilweise diesen Einblick gar nicht haben und auch die rechtlichen Regularien aktuell gar nicht existieren. Und das ist schon echt schwierig, wenn ich versuche, dort das Richtige zu suchen, zu machen. Ja, das ist nicht einfach.
Definitiv. Und wir haben ja mit der lieben Tammy drüber gesprochen, über das ganze Thema Steuern. Das heißt, wenn diese Podcast-Folge noch nicht gehört hat, macht das auf jeden Fall einmal. Denn da gibt's schon mal sehr, sehr viele Insights. Aber da sind natürlich dann auch Themen halt aufgeploppt, wo man dann dementsprechend merkt, ja, dass es halt zu einer großen Herausforderung wird und jeder versucht irgendwie verzweifelt jemanden zu finden. Also man sieht ja halt auch bei den meisten, das gilt natürlich nicht für alle, aber man sieht bei den meisten, der Wille ist ja da, das alles richtig anzugeben, um darauf dann halt versteuert zu werden. Aber man sieht dann natürlich halt auch irgendwelche Gerichtsurteile aufploppen, irgendwelche riesigen Nachzahlungen, die dann halt durch die Medien verbreitet werden. Und schon macht sich in einem Jahr auch die Angst breit. Ja, was ist, wenn ich jetzt irgendwie was falsch mache und auf einmal werde ich geschätzt, großzügig geschätzt und komme dann auf einmal auf eine Steuernachzahlung, weil der Gewinn da war und irgendwie ist das aber nicht nachvollziehbar und ich komme auch, weil es weiter zurückliegt, nicht mehr an die richtigen Nachweise dran. Jetzt wird es geschätzt, jetzt kommt eine richtige große Nachzahlung und natürlich beim Finanzamt Schulden zu haben, die hoch sind, ja, ist natürlich dann ein Thema, was sehr schwierig wird umzusetzen und das kann einen natürlich finanziell auch ruinieren. Also ich verstehe halt auch die Ängste der Leute, da etwas falsch zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch nicht viele Anlaufstellen, wo man sich die richtigen Informationen einholen kann. André, du hast es ja gerade schon gesagt, man ist nicht unsichtbar im Netz. Man ist nicht unsichtbar auf der Blockchain, sondern halt durch KYC-Verfahren und natürlich jetzt auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ja, das heißt, selbst wenn man irgendwo vielleicht eine Wallet eingerichtet hat, die jetzt nicht mit KYC verbunden ist, aber anhand von Transfers, gerade auch regelmäßigen Transfers und Zugriffsorten über beispielsweise IP-Adressen, kann man natürlich schon jemanden auch eine Wallet zuordnen, die jetzt vielleicht kein KYC hinterlegt hat. Also da gibt's heutzutage schon viele Möglichkeiten. Das heißt, man sollte sich definitiv von diesem Gedanken entfernen. Eben, ich kann nicht gefunden werden oder diese Wallet wird nicht gefunden. Deswegen kann ich oder brauche ich das nicht einreichen. Also so sollte man nicht an die Sache rangehen. Aber man muss natürlich halt auch mal auf der anderen Seite gucken und zu sagen, wenn ich Informationen brauche, ist es schwierig, an diese Informationen ranzukommen. Und wenn ich einen Fehler mache, ist die Gefahr natürlich halt auch groß, dass ich schlussendlich dafür bestraft werde. Und dann heißt es, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, das ist richtig. Aber wer ist denn dann dafür zuständig, diese Unwissenheit aufzulösen, die Anlaufstellen? Und da ist es ja auch schwierig, Antworten zu bekommen. Das heißt, diese ganze Situation mit den Kryptosteuern, in der sich Deutschland beziehungsweise auch die EU gerade befindet, weil auch in vielen anderen Ländern innerhalb der EU wird es ja auch nochmal anders gehandhabt, ist eine Situation, die es den Menschen unglaublich schwer macht, halt in diesem unregulierten Markt da sich durchzuhangeln. Oder wie siehst du das?
Ja, das wird ja nochmal komplizierter, wenn man darüber spricht, was für Assets sind es denn? Also wir reden die ganze Zeit ja meistens über normale Kryptowährungen. Denn die meisten, wenn man über Kryptowährungen spricht, dann haben die sofort Bitcoin im Kopf. So, aber es gibt ja noch, wir haben ja auch schon ein paar Folgen gemacht, es gibt ja noch viele andere Blockchains, die dann halt mehr oder minder gewisse gute Dinge halt tun, die anders sind als halt Bitcoin. Und wenn man diese ganzen Wust an Blockchains sieht, plus natürlich die Applikationen, die auf diesen Blockchains laufen, die auch nochmal wiederum dann anders behandelt werden im Steuerrecht, ist das Thema so kompliziert, dass, wie du schon richtig sagst, im Endeffekt auch der Steuerberater dann auch so um seine Grenzen stößt. Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist im Endeffekt, dass es dazu noch keine Regularien gibt. Es ist halt ein völlig unregulierter Markt. Und das muss man sich, darüber muss man sich bewusst sein, wenn man in diese Themen investiert. Wenn man dort hineingeht, wenn man sich in, ich sag mal, in dieses Rabbit Hole, was du immer so schön sagst, dann halt auch hineinkriecht und dort, versucht, dann halt auch Geschäft zu machen. Und das ist nicht einfach. Ob diese Regularien ganz ehrlicherweise jetzt wirklich zügig kommen für Deutschland oder halt für andere europäische Länder, möchte ich sogar mal bezweifeln. Weil, wie du schon richtig sagst, und das haben wir auch bei der Tami gelernt, dass in jedem Land auch noch jedes Asset unterschiedlich behandelt wird. Also wenn wir darüber reden, über Security-Token, über Utility-Token und dann werden diese ganzen Dinge halt anders behandelt in Deutschland, als auch in Österreich, als auch in der Schweiz, als auch in Liechtenstein, als auch in Italien und so weiter und so weiter. Das heißt, wo ich mich dann auch noch befinde, wo ich meine Steuern abführe, ist auch noch unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Das heißt, wir haben eine unfassbare Komplexität, einmal von den Token selber, einmal von der Blockchain selber, einmal von den Wallets, wo halte ich das, wann habe ich was getan, wo bin ich gerade ansässig und auch welche Unternehmensform ich zum Beispiel, welche habe ich denn dort in den Ländern? Also bin ich mit meinem Unternehmen dort ansässig? Bin ich als Privatperson dort ansässig? Habe ich das in meinem Unternehmenskontext getan? Habe ich das als Privatperson getan? Und das ist halt unfassbar kompliziert, dieses dann halt auch auseinander zu führen, wenn ich nicht ganz, ganz frühzeitig angefangen habe. Und das ist eigentlich die Aufforderung, sich vorher Gedanken zu machen und im Endeffekt vorher einen großen Plan zu machen, eine Strategie auch zu machen. Was kann ich denn dort tun? Wie kann ich das tun? Und wie komme ich auch meiner Nachweispflicht dann im Endeffekt dann auch hinterher? Und das ist echt nicht einfach, weil, wie du schon richtig sagst, wenn dann irgendwann die Steuerbehörden auf einen zukommen, ist eigentlich das Kind schon im Brunnen gefallen, weil dann bin ich dann in der Beweispflicht, das alles nachzuweisen. Und wenn ich das nicht kann, dann werde ich im schlimmsten Fall geschätzt. Wie wir ja auch gelernt haben, und das fand ich eigentlich das Krasseste, was mich so ein bisschen auch schockiert hat, was mir gar nicht so bewusst war. Ich sag mal, wenn ich Gewinne mache, dann muss ich die logischerweise angeben und werde dann mit meinem jeweiligen Steuersatz im Endeffekt dann halt auch verbunden. Verluste kann ich ja auch angeben, logischerweise. Die werden aber nicht mit meinem normalen Steuersatz so verbunden, sondern dann, die haben eine gewisse Obergrenze, eine gewisse Deckelung. Und wenn ich dann jetzt unterjährig sozusagen einen Tausch vornehme, das heißt, in einem halben Jahr tausche ich meinetwegen Bitcoin in einen Stablecoin, also in einem Coin, der dem US-Dollar meinetwegen dann halt auch angenähert ist, mache dort Gewinne, alles so gut, das heißt, ich muss diese Gewinne in der Steuererklärung nach einem Jahr angeben. Jetzt ist es aber danach, nachdem ich die getauscht habe und in einen meinetwegen anderen Coin getauscht habe, mache ich wiederum Verluste und sogar mehr Verluste vielleicht als das ursprüngliche, was ich eingesetzt habe. Das heißt, am Ende unter dem Strich habe ich im Endeffekt Minus gemacht. Ich werde aber dann doppelt bestraft und das fand ich sehr, sehr interessant, weil die Gewinne muss ich angeben. Die Gewinne sind aber nicht so hoch, und um die Verluste auszugleichen. Die Verluste sind aber gedeckelt. Das heißt, ich habe mein Geld verloren, ich habe umgetauscht und ich werde im Endeffekt noch von den Steuerbehörden sozusagen, ja, ich will nicht sagen doppelt bestraft, aber im Endeffekt habe ich noch mehr Geld dort eingesetzt und das ist schon sehr krass. Das war mir so nicht bewusst und ich glaube, da sollten wir mal ein großes Ausrufezeichen hinsetzen, sich vorher Gedanken machen, vorher eine Strategie zu machen. Was tue ich denn da überhaupt? Das ist, fand ich sehr, sehr spannend.
Das ist halt ein ganz großes, schwieriges Thema, denn wenn man jetzt einfach mal in die Statistiken so ein bisschen reinguckt, ich komme ja aus dem Bereich des Daytradings halt auch, 95% der Daytrader verlieren ihr Geld, weil sie natürlich halt nicht wirklich wissen, was sie tun. Und der Zugang zum Trading ist halt, da gibt's keine Einstiegshürde. Jeder ist dazu in der Lage, sich auf irgendeiner Handelsplattform ein Konto zu eröffnen, dort Geld einzuzahlen und dann machen, was man will. Man guckt sich dann ein paar YouTube-Videos an, denkt, man hat den Markt verstanden, geht rein, kriegt aufs Maul und denkt sich, oh, so einfach ist es ja gar nicht. Und deswegen ist natürlich auch diese genau Statistik mit 95% so extrem hoch. Also ich sag mal so, würden jetzt Ärzte nicht ausgebildet werden und eine Operation am offenen Herzen durchführen, würden auch 99%, die auf dem Tisch liegen, dort versterben. Ja, einfach mal, um so ein bildliches Beispiel zu geben. Ja, weil du hast aber natürlich, bevor du am offenen Herzen operierst, hast du eine riesengroße Einstiegshürde. Du musst dich halt jahrelang ausbilden lassen, dass du überhaupt in diesem Bereich arbeiten kannst. Beim Trading ist das halt nicht der Fall. Ja, du kannst ein Konto aufmachen, machst KYC. Es gibt sogar Plattformen, wo man das noch nicht mal machen muss. Ja, da muss man dann aber immer definitiv aufpassen. Und gerade für in Deutschland Ansässige ist das eigentlich immer ein Zeichen. Eine Plattform ohne KYC ist mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Ja. Ein großer Red Flag. Also dort am besten kein Trading machen, sondern nimm Plattformen, die auch definitiv in Europa reguliert sind. Ganz, ganz einfaches Beispiel daran. Ja, und deswegen ist natürlich halt auch die Verlustquote so hoch. Und wenn man jetzt zusätzlich das mit den Steuern da auch nochmal hört, das kann viele Menschen ruinieren. Also, weil man kann auch mal Glück haben. Ja, also ich sag mal so, wenn man einen Trade aufmacht, hat man eine 50-50-Chance, so gesehen, wenn man keine Ahnung hat. Ja, entweder der Trade geht auf oder halt eben nicht. Also 50% gewinnt man, 50% verliert man.
Dann kommen aber unsere kleinen Freunde, die Emotionen, Gier und Angst mit dazu. Und das lässt diese Statistik nochmal deutlich schlechter aussehen, weil wir halt emotional handeln, damit mehr Fehler machen und deswegen ist die Verlustquote auch dementsprechend so hoch. So, jetzt verlierst du dein Geld im Trading, hast aber vorher einmal richtig Glück gehabt, unwissend eine viel zu große Positionsgröße aufgemacht, hast einen großen Gewinn eingefahren, der natürlich dann in deiner Trading-Historie aufgeführt ist, hast einen großen Gewinn eingefahren, das ist sehr, sehr schön, diesen Gewinn musst du versteuern und dann verlierst du alles, was du hast, weil du wieder Unwissenheit, zu große Positionsgröße, der Trade entwickelt sich nie richtig, der ist nicht abgesichert und das Konto geht auf null. So, jetzt ist dein Verlust aber steuerlich gedeckelt, das heißt, du kannst nur bis zu einer gewissen Höhe deinen Verlust anrechnen lassen. Dein Gewinn ist aber viel höher, da ist kein Deckel drauf. Das heißt, du hast all dein Geld verloren, trotzdem musst du den Gewinn, den du vorher gemacht hast, obwohl auch das Geld schon wieder weg ist, diesen Gewinn musst du zusätzlich versteuern. Und das ist eine Information, die wir da durch Tami bekommen haben, die für sehr, sehr viele sehr, sehr gefährlich sein kann. Und wenn man dann
Schmerzlich
oder auch ruinierend, das kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel Geld man da eingezahlt hat, wie viel Gewinne man gemacht hat und dahingegen die Verluste dann halt nur teilweise anrechnen kann. Das kann ja ein finanziell ruinieren tatsächlich. Und ja, wenn man dann natürlich noch die andere Aussage, die dann halt war, dass die Blockchain ausgelesen wurde, dann halt durch die KYC-Verfahren Wallets zugeordnet wurden und dann einfach auf blind massenhaft vom Finanzamt Post versendet wird an alle, die ihre Steuern dazu nicht eingerichtet haben, ganz egal, ob da eine Haltefrist drinne war oder halt nicht. Und die Leute werden auf einmal von Seiten des Finanzamts angeschrieben und sagen, ey, wir wissen, du hast eine Wallet, da war Geld drauf, das Geld wurde nicht versteuert. Entweder hast du die Nachweise gar nicht. Das heißt, selbst wenn du aus der Haltefrist rausfährst, kannst du nicht nachweisen, ja, mit den Käufen, Verkäufen in erster Linie auf der Plattform. Das ist natürlich schon mal eine Schwierigkeit. Und zusätzlich hast du dann natürlich auch noch das Problem, vielleicht hast du einen Verlust gemacht, davor aber einen Gewinn. Und das ist halt einfach etwas, wo ich so sage, das finde ich krass, also dass da die Leute so maßgenommen werden, natürlich halt auch durch Unwissenheit, weil reden wir mal über 2016, 2017, da hat kein Hahn danach gekräht, großartig. Und jetzt auf einmal kommt das raus und es ist alles gestiegen und viele Leute haben viel Geld damit gemacht. Und klar, ich kann es natürlich verstehen, da sind Millionen an Steuergeldern, wenn nicht sogar noch mehr. Aber so diese Handhabe erstmal an alle rauszuschicken und im Nachgang die in die Beweislast zu bringen, dass sie das jetzt belegen müssen, wie es jetzt gelaufen ist, ob sie einen Gewinn, einen Verlust gemacht haben, was auch immer, und die in die prekäre Situation zu bringen, Nachweise reinzuholen, die 6, 7, 8 Jahre alt sind, was in der Regel nicht möglich ist, weil bei den meisten Plattformen kannst du eine Historie maximal 3 Monate, vielleicht ein halbes Jahr zurück einfordern, macht das Ganze für die dann natürlich unglaublich schwierig, die Nachweise zu holen. Du und ich, André, wir sind Füchse, ja, also wir wüssten jetzt halt, okay, wir gehen auf den Blockchain-Scanner und suchen natürlich die Transaktion herauszufinden und können dann die Transaktion der Blockchain an sich selber dann rausholen. Aber eine Privatperson, die jetzt einfach mal so ein bisschen gesagt hat, ach, mein Enkel hat mir erzählt, kauf mal ein bisschen Bitcoin, habe ich gemacht, hat gut funktioniert. So eine Person kommt da gar nicht dran und von Steuerberatern können wir das natürlich auch nicht in erster Linie erwarten, dass die sagen, ja, alles klar, lad dir die Blockchain-Historie runter oder so.
Also da gibt's ja Gott sei Dank so Personen wie uns, ja, die dann ein bisschen helfen, ja, auch helfen können, ja. Definitiv. Und natürlich auch, wie wir jetzt Tami dann auch im Interview hatten, dann halt auch Personen, die es explizit mit dem Thema Steuern auskennen. Jetzt muss man dazu sagen, wir wollen jetzt hier nicht Bashing machen von Steuerbehörden, ganz bestimmt nicht. Also sitzen ganz auch hervorragende Menschen, die auch gut ausgebildet sind in den Themen, die dort dann halt auch gelehrt, geschult werden und die natürlich auch gesetzlich dort verankert sind. Das Problem ist am Ende des Tages, dass diese Personen gar nichts dazu können und auch die Tools und die ganzen Möglichkeiten dann einfach nicht gegeben sind, solche Dinge dann halt auch voll flächendeckend am Ende des Tages dann halt auch für jede Privatperson und jedes Unternehmen halt aufzuarbeiten. Und das ist eigentlich das Problem. Also gar nicht die Personen oder die Tools, sondern im Endeffekt die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dahinter sind. Wir befinden uns mittlerweile auf einem Weg, dass wir halt die Schere immer größer wird zu den, sag mal, alten traditionellen Dingen und zu der neuen Technologie. Ja, AI treibt es ja nochmal auf die Spitze. Das heißt, die Geschwindigkeit der Technologie und die Dinge, die dort möglich sind, werden halt versucht, in die alten Strümpfe sozusagen reinzugeben. Das funktioniert nicht. So, und das heißt, wir brauchen dort neue Lösungen, wir brauchen dort neue Gesetzgebungen, wir brauchen dort neue Informationen, wir brauchen mehr Ausbildung, wir brauchen einfach mehr Ausbildung, auch für diese Menschen. Und wir brauchen Rahmenbedingungen, damit diese Dinge natürlich auch eingehalten werden. Weil ich glaube schon, dass ein Finanzbeamter sich sehr, sehr unwohl fühlt, wenn er dann halt auch diese Briefe rausschickt, weil er zum einen natürlich klar, hat er dort schwarz auf weiß Informationen vorliegen, das ist auch erstmal alles fein, aber ich glaube schon, also, dass da Menschen sind, die da sitzen, okay, vielleicht hat er auf der anderen Seite der nicht die Nachweise. So, ich bin aber jetzt gezwungen, einfach durch meinen Job und ähnliches natürlich dann dieses dann halt auch rauszusenden und halt auch dort Informationen einzuholen. Ich glaube, das ist sehr, sehr großer Spagat und nicht so einfach, auch für diese Personen das halt ja für sich auch mit zu vereinbaren. Nochmal, das Problem sind die Rahmenbedingungen, die halt statt heute einfach nicht existieren. Und da würde ich plädieren, dass das auch relativ zügig, und da wissen wir alle, wie zügig denn sein kann, relativ zügig auch eingeführt wird, weil wir befinden uns alle, die mit Krypto und Ähnlichem dort handeln, natürlich alle mit so einer, ja, gefühlt in so einer Grauzone, was wir gar nicht wollen, weil wir möchten im Endeffekt ja auch wirklich diese Dinge alle angeben. So, und wenn wir aber dazu angehalten sind, das eigentlich nicht zu können, weil einfach die Informationen fehlen, dann ist das sehr, sehr schwer. Also ich, als Beispiel, du hattest gerade angesprochen, diese Nachweispflicht ist echt nicht einfach. Wenn ich jetzt 2, 3 Trades meinetwegen in den letzten 5 Jahren gemacht habe, dann reicht auch eine Excel-Tabelle aus. Das ist alles gut. Wenn ich aber, so wie du als Daytrader, wirklich da täglich Dinge tue, oder ich hatte dann auch mal ein Jahr, wo ich dann auch sehr, sehr viele Trades ausgeführt habe, dann ist das nicht einfach. Da gibt's Tools, ja, die dann im Endeffekt verbunden werden mit deiner Wallet, dann die Informationen wieder rausholen, also im Endeffekt diese ganzen Blockchain-Dinge im Hintergrund dann halt auch alle regeln und diese Informationen rausholen, schön aufarbeiten, teilweise sogar einen Steuerreport rausschmeißen, um das wiederum an deinen Steuerberater zu geben, weil auch die vielleicht nicht unbedingt viel Ahnung davon haben, was du denn da tust, aber zumindest haben sie dann was an der Hand, was sie an die Steuerbehörden geben können, also in deiner Steuererklärung angeben können. Aber das ist alles so ein bisschen nebulös und leider nebulös. Das ist so ein bisschen sehr, sehr schade. Und da sollte man und da müsste man eigentlich auch ein bisschen mehr hergehen, dass man versucht, die Regierung so ein bisschen dazu pieksen und zu sagen, hey, wir brauchen das. Jetzt weiß ich, dass auf europäischer Ebene gibt's dort ein paar Ansätze dazu, aber auch sogar die neuen Kryptoregulierungen, also sprich MiCA, die dann halt auch in Kraft getreten sind und jetzt auch umgesetzt werden müssen dann halt von den einzelnen Ländern. Auch dort werden diese Themen Steuer zumindest nicht behandelt. Es wird dann mehr gesagt, was ist denn überhaupt ein Token und was kann man damit machen und in welche Klassen wird das einen klassifiziert und ähnliches. Aber was das am Ende des Tages dann halt lokal in den einzelnen Ländern für die Steuer heißt, wird dort nicht beschrieben, weil es natürlich das Steuerrecht auch natürlich dann auch Ländersache ist und nicht europäische Sache. Aber solche Dezentralität und solche Blockchain-Dinge sind halt länderübergreifend. Und das führt natürlich auch zum großen Problem für Unternehmen und Privatpersonen, die sich dann natürlich auch aussuchen, wo gehe ich denn überhaupt hin? Also wenn ich dort ein digitales Unternehmen habe, in welchem Land eröffne ich denn überhaupt dann dieses Unternehmen? Und da führt es natürlich auch dann zu Abwanderungen, zu allen möglichen anderen Themen, die natürlich auch dazugehören, weil das Thema Steuer dann halt auch immer unterschiedlich behandelt wird. Also kein schönes Thema am Ende des Tages. Das sind wir schon wieder am Anfang. Ja.
Definitiv kein schönes Thema. Und wie du selber auch schon gesagt hast, das soll natürlich jetzt irgendwie kein Bashing sein oder sonst halt was, sondern es soll halt ganz klar aufzeigen, dass da gerade ein großes Problem im Raum steht, eine große Herausforderung, dass das halt vernünftig zum Thema Steuern reguliert werden muss, damit da eine klare Richtlinie ist. Und du hast es auch gesagt, es wird versucht, halt etwas komplett Neues in alte Strümpfe zu stecken. Das heißt, das historische Steuersystem ist gar nicht darauf ausgelegt, mit Dingen, die jetzt gerade passieren, umzugehen. Und da muss dann halt dementsprechend etwas Neues abgestimmt werden, was halt hinsichtlich des Kryptomarktes auch dann mitentwickelt wird, denn auch der Kryptomarkt entwickelt sich ja rasend schnell weiter. Vorher gab es halt eine Kryptowährung wie Bitcoin, dann gab es halt ein ganz normales Proof-of-Work-Verfahren, dann gibt's auf einmal Proof-of-Stake mit dazu, dann gibt's auf einmal DeFi mit dazu, NFTs, Metaverse, also so auch ganz viele verschiedene Bereiche. Dann gibt es halt Nodes, die betrieben werden, die Kryptowährungen erstellen, die wiederum virtuelle Kryptowährungen ausspucken. Diese virtuellen Kryptowährungen müssen dann in reguläre Kryptowährungen umgetauscht werden. Dann gibt's das Thema Staking noch mit dazu, das Thema Farming, Yield-Farming. Das sind jetzt so viele Begriffe und das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen erschlagen, das mache ich aber auch bewusst, um einfach auch die Komplexität dieses Themas mal so ein bisschen in den Raum zu stellen. Und diese ganzen Begriffe müssen halt in einen steuerlichen Rahmen gesetzt werden, dass da dementsprechend auch fair versteuert wird und nicht Dinge vielleicht doppelt, dreifach besteuert werden müssen, was überhaupt keinen Sinn ergeben würde, was aber Stand jetzt der Fall wäre, weil man das versucht, in dieses alte System reinzupressen, was dafür nicht ausgelegt ist. Denn es gibt Gesetze, es gibt Richtlinien, Grundlagen und da wird jetzt immer geguckt, was passt am ehesten dazu und auf dieser Grundlage, auf diesem Gesetz, auf dieser Richtlinie entscheiden dann dementsprechend auch Gerichte darüber und die entschiedenen Gerichtsprozesse geben jetzt so Richtlinien vor, an denen man sich jetzt momentan aktuell orientiert. Und das ist vielleicht für einen langsam wachsenden Markt und für einen etwas neueren Markt, der noch unreguliert ist, ist das okay, aber so rasend, wie dieser Kryptomarkt wächst, ist das nicht der Way to go? Und da muss jetzt wirklich, und das ist einfach mal so ein Piekser, wie du auch so schön gesagt hast, da muss jetzt ein Gremium bereitgestellt werden, die Experten im Kryptomarkt konsultieren, die Experten aus dem Steuerwesen konsultieren, dass dort für den Kryptomarkt wirklich eine Grundlage, zumindest für Deutschland, weil man kann das jetzt nicht mit den europäischen Ländern über einen Kamm scheren, weil Deutschland ist dafür viel zu komplex. Oder man versucht hinsichtlich der Thema Krypto und Steuern in Deutschland, das Thema zu vereinfachen, dass es auf vielleicht eine europaweite Grundlage ausgelegt werden kann. Fakt ist aber, es muss etwas passieren und der Way to go ist es nicht, Menschen Briefe zu schreiben, du hast was mit Krypto gemacht, du musst darauf Steuern zahlen und dann die Person so ein bisschen in der Schwebe zu lassen, zu sagen, ja, und wie? Na, darum geht's mir einfach in diesem ganzen Konstrukt Steuern, Kryptowährungen in Deutschland. Und Mika, hast du ja selber gesagt, geht schon mal darum zu regulieren, aber halt nicht hinsichtlich der Steuern. Und das ist halt gerade ein großes Problem, auf das man blickt. Und deswegen ist es halt auch schön für die Zuhörer, die wir haben, dass zum Beispiel eine Person wie die Steuerexpertin Tammy da dann auch dementsprechend Abhilfe schaffen kann, die nichts anderes macht, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen, dass man da dann halt auch den richtigen Weg dementsprechend einschlagen kann.
Ja, das ist schon krass. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema und da können wir halt nur das Fähnchen heben sozusagen, sich halt frühzeitig mit diesen Themen halt zu beschäftigen, wie mit allen anderen Themen auch. Ja, wir machen hier den Web3-Podcast, um halt auch diese Themen natürlich auch ein bisschen aufzugleisen. Ja, Stefan, ich glaube, wir haben heute sehr viel Aufforderungen nochmal gegeben und nochmal ist es kein Bashing, ganz bestimmt nicht. Aber wir brauchen dort Regulierung. Ja, es gibt, ich weiß, es gibt dort tatsächlich auch Parteien, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, ob die dann halt Mehrheiten finden, um in Deutschland halt auch dort Gesetzgebung halt einzugeben, weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen. Aber es ist, glaube ich, dringend erforderlich, um halt auch eine Rahmenbedingung für alle Personen, alle Unternehmen zu schaffen, sich dort auch wohlzufühlen am Ende des Tages und auch diesen, ja, ich sag mal, Standort Deutschland, wie es dann so schön heißt, auch attraktiver zu machen. Ja, gerade auch dieses Thema würde dazu führen, dass natürlich auch sich Digitalunternehmen, auch Kryptounternehmen und ähnliches, andere Banken oder sich in Deutschland natürlich dann auch ansiedeln und nicht ins europäische oder beziehungsweise ins deutschländische Ausland sozusagen gehen und dann hauptsächlich meinetwegen sich in der Schweiz, Liechtenstein oder ähnliches wiederfinden. Also ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, dort auch ein bisschen, ja, sind mal Kraft wieder zurück nach Deutschland zu holen. Für heute, Stefan, ich glaube, erstmal vielen lieben Dank für die Diskussion, wie immer spannend.
Und war heute mal eine etwas andere Folge. Hat aber auch Spaß gemacht. Ich hoffe, auch den Zuhörern hat es Spaß gemacht. War so ein bisschen Problemstellungen, auch wenn wir jetzt keine Lösungen dafür haben, aber Probleme auch mal aufzudecken und die auch mal ein bisschen diskutieren zu können. Fand ich, war mal ein bisschen Abwechslung. Danke.
Absolut. André. Das stimmt. Danke, Stefan. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.